Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Brennpunkt Libyen. Die Informationen zur Lage im Land und zu den Entwicklungen sind bruchstückhaft, teils widersprüchlich, in jedem Fall aber alarmierend. Wir berichten über Fakten und ihre Auswirkungen und wir erläutern und bewerten, was passiert im Tagesgespräch mit Maghreb-Spezialist Beat Staufer. Dann 65 Tote, über 200 Verschüttete. Das sind die vorläufigen Opferzahlen nach dem Erdbeben in Neuseeland. Weniger IV-Renten, mehr Berufsunfälle, das registriert die Suva im vergangenen Jahr. Und mehr Übernachtungen, trotz starkem Franken, das zeigt die Statistik zum Schweizer Tourismus. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Christoph Studer.
Nach Tagen bürgerkriegsähnlicher Zustände ist es nach wie vor unklar, was genau in Libyen geschieht und wie es der Bevölkerung geht. Unabhängige Berichte über die genaue Lage gibt es praktisch keine. Inzwischen hat die UNO eine internationale Untersuchung gefordert zum gewalttätigen Vorgehen des libyschen Herrschers Muammar Gaddafi gegen die Oppositionsbewegung. Noch heute will sich der UNO-Sicherheitsrat mit der Lage in Libyen befassen. Nach dem schweren Erdbeben in Neuseeland sind nach Angaben der Behörden noch bis zu 200 Menschen in den Trümmern eingeschlossen. Das Beben in Christchurch habe mindestens 65 Menschen das Leben gekostet, sagte der Stadtpräsident. Nach Angaben des US-Erdbebeninstituts erreichte das Beben eine Stärke von 6,3. An der Generalversammlung des Basler Pharmakonzerns Novartis haben die Aktionäre erstmals über das Vergütungssystem abstimmen können. Dabei haben sich 40% der Aktionäre nicht einverstanden gezeigt mit der Entschädigung der Konzernleitung. Umstritten waren vor allem die Vergütungen an Verwaltungsratspräsident Daniel Vasella. Die größte Schweizer Unfallversicherungsanstalt, die Suva, hat im vergangenen Jahr deutlich weniger IV-Renten gesprochen als 2009. Laut den neuesten Zahlen der Suva sank die Zahl um 3,5% auf knapp 2000. Das sei ein Rekordtief, meldet die Versicherung. Den Rückgang führt die Suva darauf zurück, dass mehr Wert gelegt werde auf die Wiedereingliederung von Verunfallten. Trotz abnehmender IV-Fälle registrierte die Suva aber mehr Unfälle. Trotz des starken Schweizer Frankens hat der Tourismus in der Schweiz im letzten Jahr 36,2 Millionen Übernachtungen gezählt. Das seien 1,7% mehr als im Vorjahr, teilt das Bundesamt für Statistik mit. Zwar seien weniger Gäste aus europäischen Ländern angereist, dafür seien mehr Chinesen, Inder und Feriengäste aus den Golfstaaten in die Schweiz gekommen. Auf Schweizer Straßen sind letztes Jahr erneut weniger Menschen ums Leben gekommen. Laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung sank die Zahl der Verkehrsopfer um 21 Personen auf 328. Damit nahm diese Zahl zum dritten Mal hintereinander ab. Weniger Tote gab es insbesondere bei Unfällen mit Personenwagen, mit Motorrädern und mit Velos. Besorgt zeigt sich die Beratungsstelle für Unfallverhütung über die steigende Opferzahl bei Fußgängern. Dieser Anstieg sei vollumfänglich auf Unfälle zurückzuführen, die außerhalb von Fußgängerstreifen geschahen. Pflegefachleute verlangen mehr Verantwortung und Eigenständigkeit. Deshalb müsse das Krankenversicherungsgesetz KVG geändert werden, fordert der Berufsverband der Pflegefachleute. Die Pflege solle nicht mehr als Hilfsberuf gelten, sondern es solle in pflegespezifischen Fragen künftig möglich sein, eigenständig und ohne ärztliche Anordnung zu handeln, fordert der Verband weiter. Schließlich machen die Pflegefachleute darauf aufmerksam, dass es wegen der Bevölkerungsentwicklung immer mehr chronische Krankheiten gebe und nur schon deshalb mehr Handlungsspielraum nötig sei, denn sonst komme es zu Betreuungslücken. In der Schweiz ist die Zahl der Geburten mit Hilfe der Fortpflanzungsmedizin weiter gestiegen. Laut den neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik wurden 2009 1891 Kinder geboren, deren Eltern sich mit Methoden der Fortpflanzungsmedizin behandeln ließen. Insgesamt kamen in der Schweiz 2009 rund 78.000 Kinder zur Welt. Wie aus der Statistik weiter hervorgeht, bezogen rund 6.300 Paare Leistungen der Fortpflanzungsmedizin. Gegenüber 2008 war dies eine Zunahme um 5%. Die Schweiz hat 2010 weniger Kriegsmaterial exportiert als im Vorjahr. Das teilt das Staatssekretariat für Wirtschaft, das SECO, mit. Demnach belief sich der Gesamtwert der Exporte auf 640 Millionen Franken, verglichen mit 727 Millionen im Vorjahr. Größere Lieferungen gingen an Saudi-Arabien. Das Land am Golf erhielt laut SECO Teile von Fliegerabwehrsystemen. Heute sind solche Lieferungen nach Saudi-Arabien nicht mehr erlaubt. Der Bundesrat beschloss ein Verbot für Pakistan, Ägypten und eben Saudi-Arabien. Der Anteil von Kriegsmaterial an den Gesamtexporten der Schweiz betrug letztes Jahr 0,3%.
12.36 Uhr. Was in Libyen passiert, ist besorgniserregend. Besorgniserregend auch, weil außerhalb des Landes niemand so richtig weiß, was wirklich passiert. Wir fassen die vorliegenden Meldungen und Berichte zusammen und wir reden im Tagesgespräch mit Beat Stauffer. Der Journalist hat das wenig bekannte Land mehrfach besucht und bereist. Im Weiteren geht's heute Mittag ums neuerliche Erdbeben in Christchurch, Neuseeland, um den Rückgang der Invalidenrenten bei der SUVA, um die Sorgenfalten der Wirte und Hoteliers, ums Traktandum Spitzengagen an der Novartis-Generalversammlung und in einer Reportage aus Chicago um Anstrengungen, den Jugendlichen im heruntergekommenen Süden der Stadt eine Zukunft zu bieten. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.620 Punkten, minus 1,0%. Der Euro wird zu einem Franken 28,48 gehandelt, der Dollar zu 94,24 Rappen. Das Wetter. Im Norden ist es meist stark bewölkt und besonders an den Voralpen fällt lokal etwas Schnee. In den Alpen gibt es sonnige Abschnitte, im Wallis und im Süden ist es meist sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 1 Grad im Osten und 8 Grad im Westen. Im Süden gibt es rund 11 Grad. Morgen Mittwoch lösen sich die Nebelfelder über dem Flachland auf, dann ist es überall sonnig, am Nachmittag ziehen aber Wolken auf. Am Donnerstag fällt im Norden und in den Alpen verbreitet Schnee, unterhalb von 1200 Metern geht dieser in Regen über. Im Tessin bleibt es freundlich. Die Temperatur bei 4 Grad im Norden und 11 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Im Berner Oberland ist der Autobahnzubringer zwischen Spiez-Hondrich und Spiez weiterhin in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert.
Die Lage in Libyen ist weiterhin unklar. In der Nacht hatte eine Gruppe von Offizieren die Armeeangehörigen aufgerufen, auf Tripolis zu marschieren und Muammar Gaddafi zu stürzen. Staatspräsident Gaddafi selbst erschien erstmals seit der Revolte am staatlichen Fernsehen und erklärte, er sei in Tripolis und nicht in Venezuela, wie ausländische Nachrichtensender gemeldet hätten. Aus dem Land selbst gibt es nur wenige Nachrichten. Auslandredaktor Joe Schelbert fasst zusammen.
Laut Agence France-Presse blieb es in der Hauptstadt Tripolis am Vormittag gemäß kontaktierter Augenzeugen ruhig. Die Menschen würden aus Angst und weil es heftig regne, zu Hause bleiben. Auch Staatspräsident Muammar Gaddafi hatte bei seinem bizarren Fernsehauftritt einen Schirm aufgespannt und erklärt, hiermit zeige er, dass er im Lande sei. Er habe die Nacht über eigentlich mit den jungen Leuten auf dem grünen Platz reden wollen, aber dann sei Regen aufgekommen. Lobet Gott, sagte er, auf dass der Regen anhält. Das staatliche Fernsehen meldete, dass die Sicherheitskräfte weiter gegen Saboteure und Terroristen vorgingen, dabei gebe es auch Tote. Nach Al-Arabiya ist der Nordosten Libyens in der Hand der Aufständischen. In Benghazi flattere die Fahne der alten Monarchie, die Gaddafi einst gestürzt hatte. Nach ägyptischen Angaben ist der Flugplatz von Benghazi zerstört, es könnten keine Maschinen landen oder starten. Die libyschen Grenzwächter hätten ihre Posten verlassen. Die ägyptische Armee habe ihre Präsenz verstärkt, Zelte und ein Feldspital aufgebaut, um allfällige Flüchtlinge zu empfangen. Auch das IKRK gab bekannt, man bereite sich auf Verletzte und Flüchtlinge vor. Italiens Außenminister Frattini appellierte an die EU, Italien nicht im Stich zu lassen. Am Nachmittag werde die Regierung Maßnahmen gegen eine Flüchtlingswelle verabschieden. Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte kündigte wegen der Gewaltausübung in Libyen eine Untersuchung an und der UNO-Sicherheitsrat will heute Nachmittag über die Lage in Libyen beraten.
Joe Shelbert, die Krise in Libyen hat den Preis für Erdöl weiter nach oben getrieben. Heute Morgen kostete ein Fass der Nordseesorte Brent rund $108, über 2% mehr als gestern Abend. Damit hat der Preis den höchsten Stand seit 2,5 Jahren erreicht. Welche Folgen die libysche Krise für die Schweizer Erdölversorgung haben könnte, Wirtschaftsredaktorin Maren Peters berichtet.
Rund 10% des Schweizer Erdöls kommt aus Libyen. Auch wenn das eine ganze Menge ist, lange Warteschlangen an den Schweizer Tankstellen seien wegen der Krise nicht zu befürchten, sagt der Geschäftsführer der Schweizerischen Erdölvereinigung, Rolf Hartl.
Selbst ein Ausfall der libyschen Importe könnte überbrückt werden mit Importen beispielsweise aus dem zentralasiatischen Raum oder auch aus Russland.
Zum Beweis führt er die diplomatische Krise zwischen der Schweiz und Libyen im vergangenen Sommer an, als Libyen den Ölhahn kurzerhand zudrehte. Seither verarbeitet die Schweizer Raffinerie Colombey, die bis zur Krise ausschließlich libysches Erdöl genutzt habe, auch Öl aus zentralasiatischen Staaten. Weder die Versorgungssicherheit noch die Qualität habe darunter gelitten, sagt Ölexperte Hartl. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht sind die Preise. Die Zeichen stünden eindeutig auf Os, sagt Hartl. Es ginge also weiter nach oben mit den Preisen. Grund dafür sei neben der weltweit wachsenden Nachfrage nach Öl auch die derzeitige Nervosität an den Rohstoffmärkten.
Wir sehen heute deutlich eingepreiste Risikoprämien. Es geht eben nicht nur um Libyen, sondern eben auch um die Befürchtung, dass die Situation in Libyen sich weiter ausweiten könnte, beispielsweise auf Algerien.
Oder sogar auf die arabische Halbinsel. Die gesamte Region ist für die weltweite Erdölversorgung sehr wichtig. Die Höchststände von 2008, als der Ölpreis knapp $150 je Fass kostete, dürfte aber nicht wieder erreicht werden, meinen Experten. Denn anders als vor 3 Jahren haben die Industriestaaten heute viel mehr Öl auf Lager, auf das sie bei Lieferengpässen zurückgreifen könnten.
In der zweitgrößten Stadt Neuseelands herrscht Ausnahmezustand. Einen halben Tag nach dem Erdbeben in Christchurch suchen die Rettungskräfte weiterhin nach Überlebenden unter den Trümmern. Mindestens 200 Menschen werden vermisst. In der Innenstadt ist an mehreren Stellen Feuer ausgebrochen, zahlreiche Straßen stehen unter Wasser, weil Rohre geborsten sind. Augenzeugen zufolge hatte sich der Boden teilweise um bis zu 1 Meter gehoben. Urs Welterlin berichtet.
Chaos, Panik, Verzweiflung und Tod. Christchurch gleicht in diesen Stunden mehr einem Kriegsschauplatz als der Stadt, die sich einen Namen als die englischste aller Städte Neuseelands gemacht hat. Die berühmte Kathedrale ist größtenteils zerstört, die Innenstadt gleicht einem Schutthaufen. Tonnenschwere Stahlpfeiler haben Autos zerquetscht. Polizei und Feuerwehr bergen die Opfer. Und immer wieder finden Menschen von alleine einen Weg aus einem Bürogebäude, einem Restaurant.
I was buried under part of the ceiling and when I looked out I saw that we were on the road and people were looking at us.
Sie sei unter der eingebrochenen Decke ihres Büros begraben gewesen, sagt diese junge Frau am neuseeländischen Fernsehen, Blut überströmt. Dann habe sie plötzlich festgestellt, sie sei auf der Straße und Menschen würden sie anschauen. Das Beben der Stärke 6,3 kam genau zur Mittagszeit. Menschen waren im Restaurant oder saßen am Arbeitsplatz, Sandwich in der Hand. Die Erschütterung sei unglaublich stark gewesen, sagen Augenzeugen. Häuser brachen zusammen wie Kartenhäuser. Staub von zerbröckelndem Beton füllte die Straßen. Viele Gebäude waren bereits geschwächt von einem Erdbeben im letzten September. Damals kam die Erschütterung aber am frühen Morgen. Die Menschen schliefen und die Häuser waren noch stabiler. Die Bergungsarbeiten werden noch Tage anhalten, so groß ist das Ausmaß der Schäden. Die Rettungskräfte sind an den Grenzen ihrer Möglichkeiten. Aus dem ganzen Land rasen Ambulanzen nach Christchurch. Verstärkung dürfte in den nächsten Stunden auch aus Australien eintreffen. Wie groß der Bedarf wirklich ist, weiß allerdings niemand. Zu unklar ist das Schadensbild, zu groß noch das Chaos. Was aber jetzt schon klar ist, die Opferzahlen, die werden in den nächsten Tagen weiter steigen.
Die Zahl der neu gesprochenen Invalidenrenten geht also zurück, meldet die schweizerische Unfallversicherung, die SUVA. Und dies trotz dem Umstand, dass letztes Jahr mehr Leute bei der Arbeit verunfallt sind. Die Bemühungen der SUVA, Menschen nach einem Berufsunfall wieder ins Arbeitsleben zu integrieren, fruchten offenbar. Elmar Plotzer.
Die SUVA sprach im letzten Jahr nicht einmal 1800 neue Invalidenrenten aus. Das sind 3,5% weniger als im Vorjahr. Seit dem Jahr 2003 gehe die Zahl der neu ausgesprochenen Invalidenrenten kontinuierlich zurück, sagt SUVA-Mediensprecher Erich Wiederkehr. Und dank dieser Entwicklung habe die SUVA viel Geld sparen können.
Wir sprechen da von einem Rückgang um mehrere hundert Millionen Franken, die wir unterdessen eben weniger jährlich ausbezahlen müssen. Ein Betrag, der letztlich dazu dient, eben auch die Prämien tief zu halten, weil das unseren Kunden zugutekommt, da die SUVA eine Non-Profit-Organisation ist.
Dass das möglich wurde, ist kein Zufall. Denn bei der SUVA arbeiten in der Zwischenzeit 130 sogenannte Case Manager, die sich um verunfallte Arbeitnehmer kümmern und ihnen dabei helfen, neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden. Diese Case Manager gingen ganz pragmatisch vor.
Das kann sein, dass jemand auf dem Bau einen schweren Unfall hat. Der kann vielleicht eben nicht mehr körperlich schwer arbeiten. Dann stellt sich die Frage, ja, gibt es eine Möglichkeit, dass er bei seinem bisherigen Arbeitgeber im Baugeschäft eine andere Tätigkeit ausführen kann? Kann er sich zum Kranführer umschulen lassen oder im Magazin oder so eine ähnliche Tätigkeit ausüben?
Und falls das nicht gehe, versuche man, in einer anderen Branche eine Stelle zu finden. Offenbar war die SUVA im letzten Jahr sehr erfolgreich mit solchen Wiedereingliederungsmaßnahmen. SUVA-Sprecher Erich Wiederkehr räumt aber ein, dass auch die verbesserte Wirtschaftslage zu diesem Erfolg beigetragen hat. Wenn die Konjunktur gut laufe, zeige sich nämlich, dass
die Arbeitgeber dann vielleicht halt eher bereit sind, jemanden noch mitzutragen, der vielleicht eben nicht mehr 100% Arbeitsleistung hat.
Also Leute, die in schlechteren Zeiten eher freigestellt oder entlassen würden. Für die SUVA bleibt deshalb klar, die Präventionsarbeit ist so wichtig wie eh und je. Berufliche Wiedereingliederung ist gut, Arbeitsunfälle zu verhindern ist aber noch besser.
Besser als befürchtet ist die Bilanz des Schweizer Tourismus fürs letzte Jahr. Der starke Franken drückt den Hoteliers und den Wirten aufs Gemüt und aufs Geschäft. Sie spürten den starken Franken vor allem im Winter und das wird erst in diesem Jahr richtig zu Buche schlagen. Charles Lieber.
Viel Klagen hört man aus der Tourismusbranche. Der starke Schweizer Franken erdrücke massiv auf das Geschäft. In den Zahlen für 2010 hat sich das noch nicht niedergeschlagen. Die Zahl der Übernachtungen ist noch immer leicht steigend. Wegen der stabilen Wirtschaft, erklärt der oberste Hotelier der Schweiz, Christoph Juhn.
Das Wachstum in der Schweiz war etwa 2,5 Prozentpunkte höher der Gesamtwirtschaft. Und das hat eigentlich das ganze Konjunkturbild auch für den Tourismus dann gedreht.
Vor allem Geschäftskunden in den Städten buchten mehr als erwartet. Und die Schweizer Touristen selber. Sie haben auch ihren Teil zu einer insgesamt positiven Bilanz beigetragen. Wie stark der kräftige Schweizer Franken die Branche dennoch belastet, das zeigt sich bei der Zahl der gebuchten Übernachtungen aus der Eurozone. Um ein Viertel ging dieses Segment zurück. Das wiegt umso schwerer, als fast die Hälfte der Buchungen eben aus unseren Nachbarländern stammt. Immerhin, der negative Trend war erst gegen Ende Jahr zu spüren, sagt Christoph Juhn.
Wir durften feststellen, Gott sei Dank, dass diese Entwicklung erst zeitverzögert eintritt. Das ist im 2010 noch nicht der Fall gewesen. Wir hatten viele Buchungen, die sich immer noch ausgezahlt haben.
Wenig deutet darauf hin, dass der Franken rasch wieder schwächer würde. Die Auswirkungen werden erst dieses und das nächste Jahr zu spüren sein. Mit minus 3% Umsatz rechnet die Branche. Darum intensiviert Schweiz Tourismus die Werbung außerhalb Europas, verspricht Direktor Jürg Schmid.
Also wir wissen, dass das wirkt, wenn man konkret in Märkten mit Angeboten präsent ist, das löst was aus. Und das wird die Situation nicht grundlegend ändern, da müssen wir uns nichts vormachen. Der Franken ist stark, wir werden das spüren, aber es wird helfen, die Effekte abzudämpfen.
China, Indien, Brasilien, die Golfstaaten. Dort sollen neue Gäste überzeugt werden, in die Schweiz zu reisen. Auch mit zusätzlichen Mitteln. Erst vor einer Woche hat der Bundesrat einen Zusatzkredit von 24 Millionen Franken beschlossen. Nachhaltige Investitionen, sagt Jürg Schmid.
Das sind Investitionen und nicht Subventionen. Also wenn man mit wenig Geld im Verhältnis vieles bewirken kann für eine Branche, die nachweislich am stärksten von der Frankenstärke betroffen ist, weil der Tourismus profitiert nicht von Importvergünstigungen und kann auch nicht Produktionsprozesse ins Ausland auslagern. Also wenn man mit wenig Mittel viel bewirken kann, ist das sinnvoll.
Allerdings, Touristen aus Schwellenländern, vor allem Asien, bleiben im Schnitt deutlich weniger lang in der Schweiz und schlafen lieber in günstigen Hotels. Die Wertschöpfung pro Gast ist deutlich geringer als bei der alten Kundschaft aus Europa. Das sei nur kurzfristig eine Herausforderung, sagt Jürg Schmid.
Langfristig oder sogar schon mittelfristig bin ich überzeugt, dass aber das Reiseverhalten der Chinesen sich ändern wird. Das sah man in allen Ländern aus Asien, die aufstreben. Am Anfang ist die Übernachtung noch tiefpreisig und mit der Zeit geht es dann mehr in Individualreisen und auch einen Qualitätsanspruch an die Hotels.
Darum sieht die Tourismusbranche Silberstreifen am Horizont. Im Osten und nach einer Durststrecke von 2 Jahren.
12.51 Uhr. An der Generalversammlung von Novartis kam es vor einer halben Stunde zur mit Spannung erwarteten erstmaligen Abstimmung über das Lohnsystem des Basler Pharmakonzerns. Das Resultat ist eine veritable Ohrfeige für den Verwaltungsrat. Fast 40% der Novartis-Aktionäre legten ein Nein ein zum geltenden Lohnsystem von Novartis. Aus Basel berichtet Rainer Bohrer.
38,3% der Novartis-Aktionäre gegen das Lohnsystem des Unternehmens. Das ist gelinde gesagt eine Überraschung. Die Kritik von kritischen Aktionärsvereinigungen wie Ethos in der Schweiz und ISS in den USA hat gewirkt. Ethos-Direktor Dominik Biedermann.
Die Abstimmung ist gut, das Vergütungssystem hingegen nicht akzeptabel.
In der Kritik stand, dass die Löhne für die Geschäftsleitung zu hohe variable Anteile enthalte und dass Daniel Vasella nach seinem Rückzug aufs Verwaltungsratspräsidium einen zu hohen Lohn erhalte.
Allerdings ist eine zu Marktwerten berechnete Vergütung von 25 Millionen Franken für den Verwaltungsratspräsidenten völlig unangemessen. Dies entspricht 500 Mal einem Jahressalär von 50.000 Franken.
Begründet wurde dieses 25-Millionen-Gehalt des Novartis-Präsidenten unter anderem mit einem Konkurrenzverbot, das man Daniel Vasella auferlegt habe. Rudolf Meier von der Aktionärsvereinigung Actares bezweifelte indes, ob Vasella wirklich zu einem Konkurrenten wechseln würde.
Herr Vasella, kann es wirklich sein, dass Sie nach einem halben Leben für Novartis im Sinn haben, später für die Konkurrenz tätig zu sein? Und falls nein, wieso glaubt Ihnen das der Verwaltungsrat nicht?
Und Thomas Minder, Initiant der Volksinitiative gegen die Abzockerei, über die im Parlament noch immer debattiert wird, brachte es in der ihm eigenen Art auf den Punkt.
Es handelt sich um nichts anderes als um eine vorgezogene Abgangsentschädigung. Herr Vasella, diese 12 Millionen sind eine Abzocke erster Güte. Am Stammtisch würde ich gar ein anderes Wort verwenden. Als Pharmakonzern müssten Sie längst ein Medikament gegen diese weit verbreitete Millionenbonigier auf den Markt bringen.
Der Novartis-Verwaltungsratspräsident hielt sich zurück mit Rechtfertigungen. Angesprochen auf seine gesellschaftspolitische Verantwortung und seine Vorbildfunktion, sagte Daniel Vasella,
die Frage, wie weit man in einem Unternehmen auf gesellschaftspolitische Änderungen, Realitäten, Werte eingehen muss, soll, nicht darf, ist eine nie, meiner Ansicht nach, nie definitiv zu beantwortende Frage. Es ist immer ein Dilemma, immer eine Wahl, die wohl überlegt werden soll.
Und was die Höhe der Löhne angeht, da verwies Vasella auf das Marktumfeld. Gute Leute könnten nur mit sehr guten Löhnen gewonnen werden, gerade in der Pharmaindustrie.
Ich denke, wir müssen wirklich konkurrenzfähig sein und bleiben. Und es ist nun einmal so, dass diese Vergütungen in der Industrie hoch sind.
Die Generalversammlung gab Daniel Vasella mit 60% Ja-Stimmenanteil zum Lohnsystem zwar recht, doch die beinahe 40% der Aktionäre, die gegen den Verwaltungsrat stimmten, das ist eine bemerkenswert hohe Zahl. Eine Zahl so hoch, dass sie in anderen Fällen Verhaltensänderungen von Firmen bewirkt hat.
Wahltag heute in den USA. Chicago sucht einen neuen Bürgermeister. Großer Favorit ist Rahm Emanuel, bis vor kurzem Stabschef von Präsident Obama im Weißen Haus. Auf den Bürgermeister warten große Herausforderungen. Man müsste in die Infrastruktur, in die Sozialdienste und dringend auch ins Schulwesen investieren. Vor allem die Schulen in den armen Stadtvierteln im Süden Chicagos können ihre Aufgabe kaum noch erfüllen. Die Folge: mehr als die Hälfte aller Schüler bricht die Ausbildung vorzeitig ab. USA-Korrespondent Max Hackermann berichtet.
Okay. Quanisha, which book are you reading? All right. So, here's the first one.
Englischstunde an der Innovations High School in Bronzeville im Süden von Chicago. Die 15 jungen Leute in der Klasse werden im Sommer ihr Diplom erhalten. Ein unerwartetes Happy End, denn sie alle waren zuvor von der Schule geflogen oder hatten die Ausbildung selber geschmissen. Chanel etwa jobbte lieber in einem Supermarkt als zu lernen, denn zu Hause war eh niemand, der sie für den Schulbesuch motiviert hätte.
My mom and my daddy worked all day, every day. They was out of town. Ain't nobody here to help me. Ain't nobody motivating me to go, so why should I?
Und Morris, ebenfalls 18, hasste seine Schule, eine Militärakademie der Marines, ganz auf Disziplin ausgerichtet. Erst hier an der Innovations fühlte er sich als Person ernst genommen.
They greeted me by my first name, which was like just insane for me, because I never...
Die Lehrer hier haben mich bei meinem Vornamen angesprochen. Das war wahnsinnig für mich, das hatte ich noch gar nie erlebt. Innovations ist eine kleine Schule, 180 Schüler, 40 Angestellte. Da sei es möglich, auf jeden Einzelnen einzugehen, sagt Konrektor Omer Moore.
The biggest thing about what we do is relationship with the students. We have a relationship with a lot of our students. We have deans, mentors.
Lehrer, Berater, Tutoren kümmerten sich um die Schüler, auch um deren persönlichen Probleme. Und die sind hier groß. Viele Schülerinnen haben bereits selber Kinder. Andere müssen neben der Schule arbeiten, um die Familie zu unterstützen. Abwesende Väter, Drogenmissbrauch, Gangkriminalität, die ganze Palette. In der fast ausschließlich schwarzen und überdurchschnittlich armen Southside bricht deutlich mehr als die Hälfte aller Highschool-Schülerinnen und Schüler die Ausbildung vorzeitig ab. Ohne Diplom aber keine anständige Arbeit, weiß Chanel.
As I thought about it more, you really can't get nothing without a high school diploma.
Das sehen auch die Politiker so, jedenfalls in ihren Sonntagsreden. Bei einem Besuch kürzlich in einer preisgekrönten Schule versprach Rahm Emanuel, der große Favorit der Bürgermeisterwahlen von heute, dynamischen Lehrkräften alle notwendigen Mittel und Hilfen zu beschaffen, die sie für den Erfolg im Klassenzimmer brauchen.
The next job of the mayor is to provide the resources and support so dynamic leaders like Principal Hightower and her teachers can bring the tools we need to see the excellence in the classroom.
Die Realität sieht allerdings anders aus. Chicago steckt in einer tiefen Finanzkrise. Bereits wurden deshalb 2700 Angestellte im Schulwesen entlassen. Und es könnte noch schlimmer kommen, befürchtet Will Carrots von der Youth Connection Charter Schools YCCS, der Dachorganisation von 22 Schulen in Chicago, die sich alle um Schulabbrecher kümmern und zu der auch die Innovations High School gehört.
It's been difficult and the future looks like it's going to get more difficult.
YCCS musste noch niemanden entlassen, hat aber bereits Löhne gekürzt, Zusatzangebote gestrichen, Abgänge nicht mehr ersetzt. Auf Dauer beeinträchtigt das die Unterrichtsqualität, auch wenn für Konrektor Moore Aufgeben keine Option ist.
Yeah, we could use the money, we need the money, but if we don't get any more money, we're not going to stop doing what we're doing. If we give up, of course the students are going to give up.
Wenn wir aufgeben, geben auch unsere Schüler auf, sagt der Lehrer. und er weiß, wovon er spricht. Fast 20.000 junge Leute haben letztes Jahr in Chicago die Schule geschmissen. Chanel und Morris aber sind zurück auf Erfolgskurs und sie haben große Zukunftspläne.
I want to work in a museum somewhere.
I'm going to college for computer science because I'm good at computers.
Chanel wird Computerwissenschaften studieren, Morris Anthropologie. Vor wenigen Jahren noch hätten sie davon nicht einmal zu träumen gewagt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.